Es ist jetzt rund 3 Jahre her, dass eine der bekanntesten Fußballerinnen Österreichs ihr Karriereende verkündet hat. Ich habe erst kürzlich das Video dazu gesehen. Es war eine sehr emotionale Pressekonferenz und sie hat darin auf insgesamt 15 Jahre Profifußball zurückgeblickt. Sie hat auf sehr viele Titel zurückgeblickt mit dem FC Bayern München, auf Titel mit dem FC Arsenal und natürlich auch, und das hat sie einen Großteil ihrer Karriere gemacht, auf die Momente als Kapitänin der österreichischen Nationalmannschaft. Und während dieser Zeit gab es viele Herausforderungen, sehr viele sogar. Damit war sie konfrontiert, die hat sie gelöst. Über das hat sie gesprochen auf dieser Pressekonferenz. Und vom aktiven Fußball hat sie sich inzwischen verabschiedet. Doch wo etwas endet, das wissen wir alle, dort beginnt auch etwas Neues. Und bei ihr ist es so, dass sie heute als Speakerin auf Bühnen steht, dass man sie regelmäßig auch im ORF sieht als Fußballexpertin. Wer da mal die österreichische Nationalmannschaft verfolgt, wird sie dort auch als Expertin sehen. Sie ist bei der UEFA aktiv, ist dort Mitglied des UEFA Football Boards und werden wir heute auch drüber sprechen. Ich bin sicher, es reifen da noch viele weitere Projekte gerade in ihr heran. Wir werden über Mut sprechen, den sie gebraucht hat, über die Herausforderungen, die sie erlebt hat, über Diversität, da hat sie auch sehr viel persönlich beigetragen, und über die Kunst, sich immer wieder neu zu erfinden. Herzlich willkommen, Viktoria Schnaderbeck.
Ja, vielen Dank. Freut mich.
Vicky, ich habe auf deiner Website ein Bild von dir gesehen als kleines Mädchen, die kleine Vicky zu Hause im Garten sozusagen auf dem Fußballplatz. Es hat mich ein bisschen daran erinnert, mein Sohn, der ist 8, der spielt auch Fußball in der F-Jugend gerade und in diesem riesen Kader, ich glaube 30, 40 Kinder spielen da, ist ein Mädchen mit dabei. Und habe ich gedacht, das ist doch vielleicht deine Situation damals gewesen als kleines Kind. Ich glaube mit 7 hast du den Fußball begonnen, als eines von wenigen Mädchen oder vielleicht sogar das einzige Mädchen unter diesen ganzen Burschen. Wie ist es dir mit denen gegangen? Was hast du damals erlebt in diesen ersten Jahren?
Ja, erstens hoffe ich zwar immer irgendwie, dass es heute schon ein bisschen anders ist, dass es nicht mehr nur vereinzelt Mädels gibt bei den Jungs, sondern dass das schon ein bisschen ein ausgeglichener ist, aber es gibt es tatsächlich immer noch, wie man sieht. Aber wie es mir damals gegangen ist, grundsätzlich sehr gut. Also mir hat damals einfach der Fußball so viel Spaß gemacht, dass es für mich gar nicht zur Debatte gestanden ist. Spielen da jetzt Mädchen, Jungs, das waren einfach meine Freunde, das waren die Freunde aus der Schule, das waren die Jungs, die mich mitgenommen haben, und insofern war es für mich eigentlich gar nicht so ein Thema. Das Thema ist ja viel später nochmal offensichtlicher worden, oder das Problem, weil es keine Möglichkeiten gab, weil es immer wieder von Gegner oder auch von fremden Eltern blöde Kommentare gab. Also da ist man so erstmals damit konfrontiert worden, dass es anders ist, weil als ich damit angefangen habe, war das nicht so wirklich präsent. Und da habe ich einfach nur Spaß am Fußball gehabt, Spaß am Zusammensein, am sozialen Setting. Und ich bin froh, dass ich das ganz am Anfang erlebt habe, weil das hat mich wahrscheinlich ja immer beim Fußball so begeistert und dabei gehalten, trotz aller Widerstände, Hürden oder wie auch immer man es betiteln will, dass da danach noch kommen ist.
Ich finde spannend, dass du es gerade unterscheidest. Also ich sehe es ja auch bei meinem Sohn, da fängt man an, weil man einfach eine Freude hat an diesem Sport, ne? Also man will einfach auf den Bolzplatz, man will raus, man will sich bewegen, und irgendwann bekommt es eine gewisse Ernsthaftigkeit. Jetzt als Profi dann irgendwann sowieso, aber auch schon im Amateurbereich, finde ich, wenn die Kinder anfangen und dann kommen irgendwann, und du hast das Stichwort Eltern gesagt, das ist etwas, was ich auch beobachte, die dann nochmal mit einer ganz anderen Ernsthaftigkeit daran gehen und dann eben auch mal den einen oder anderen Kommentar machen. Was waren das für Kommentare dann in deinem Fall? Was haben die gesagt?
Ja, es waren manchmal Kommentare wie, schaut, da ist dieses Mädchen, oder was will dieses Mädchen da, oder warum spielt überhaupt ein Mädchen mit? Also schon diese leicht beleidigend jetzt nicht, aber negativen Kommentare, und zumindest immer diese, ach, da ist ein Mädchen, mit dem Finger zeigend, und auch von Müttern, wo ich mir eigentlich so gedacht habe, muss man das jetzt so groß erwähnen? Muss man das Thema das noch größer machen? Weil natürlich, bei den Kindern wird es dann automatisch groß, und die fangen dann auch an, mit dem Finger zu zeigen und zu flüstern. Und ja, grundsätzlich hat mich das nie so wirklich eingeschüchtert, weil ich immer gewusst habe, dass ich Qualität habe. Und ich habe immer das als Anreiz gesehen, jetzt erst richtig Gas zu geben. Also wenn ich motiviert war, war ich danach zumindest nochmal motivierter. Und das Gefühl natürlich, dann zu überzeugen und Leistung zu bringen, ist ja ganz ein anderes, wenn du solche Leute und Eltern dann stillstehen kannst und wenn vielleicht sogar deren Junge dann ausgespielt wurde und wenn du gegen die gewinnst, das ist ja so eine Genugtuung, das ist sowas Urmenschliches, das wir, glaube ich, in uns haben, aber das waren halt so die Sprüche, mit denen ich konfrontiert wurde und vielleicht dazu einfach noch eine Sache, ich habe auch viele Eltern kennengelernt von Mitspielern, Mitspielerinnen und ich glaube, eine Sache habe ich trotzdem gelernt, die Leute oder Kinder haben sie letztendlich dann durchgesetzt, wo der Drive nicht von den Eltern kommen ist, sondern von innen, von sich selbst heraus. Und oftmals sind diese Über-Ehrgeizler Eltern den Kindern zu viel geworden und die haben oftmals Spaß verloren. Also vielleicht gibt es jetzt ja Eltern, die zuhören und die sich da wiedererkennen und das ist auch okay. Aber ich glaube auch nochmal nachdenken, wofür es gut ist und dass man bei Kindern auch sehr viel Schaden anrichten kann, wenn man da selbstgefühlt zu diesem Traum nachläuft oder nachläuft und nicht dem Kind diese Freiheit lässt.
Mhm. Ja, zumal es ja auch kein dauerhaftes Konzept ist. Also man kann mit diesem Druck natürlich kurzfristig vielleicht schon dann eine gewisse Motivation auch herbeiführen bei den Kleinen. Aber dass man jetzt langfristig Freude an dem Sport hat. Und ich glaube, das ist ja auch im Leistungsbereich, trotzdem sollte das ja schon auch noch im Vordergrund stehen, dass man das mit einer gewissen Begeisterung macht. Das ist natürlich schwierig, wenn man darauf angewiesen ist, wenn das immer von außen kommt und da jemand hinter einem, das musst du doch und jetzt komm, geh los und... Ja,
vor allem wird es dann nicht mehr reichen, wenn so die ersten Rückschläge, die ersten Hürden kommen, weil dann brauchst du diese Leidenschaft, dann brauchst du den Spaß, dann brauchst du diesen inneren Drive, den nur du selbst entwickeln kannst und den dir nicht irgendjemand mitgeben kann. Ich glaube, dann zeichnet sich's ab und ich sage immer, es ist vollkommen okay, wenn man Fußball spielt, einfach nur des Spaßes wegen und für die es dann ganz ernst meinen, das kristallisiert sich ohnehin heraus. Und da gehört natürlich Talent, da gehört dieser Drive dazu, diese Motivation, die innere. Und da gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu, müssen wir auch ganz ehrlich sein.
Ab welchem Alter denn, vielleicht kannst du uns einen Einblick geben, bist du dann in die Richtung gegangen, dass man gemeinsam mit Mädels oder mit Frauen trainiert hat? Wo teilt sich das dann, in welcher Altersklasse?
Bei mir erst sehr spät, aber ich glaube, mittlerweile ist es ja schon so, wenn man das jetzt auf Jungs und Mädels runterbrechen und ganz verallgemeinern, dass es ja schon viel früher anfängt. Wo damals noch mit 15 Jahren, 14, 15 gescoutet wurde, sieht man jetzt in der E-Jugend, in der U10, oftmals schon Scouts an der Seitenlinie, Eltern überzeugen und das finde ich keinen guten Trend. Das finde ich auch zu früh, da ist man nicht einmal noch annähernd pubertär, da ist man einfach nur Kind, da will man einfach nur Spaß haben und sich entwickeln können. Und deswegen geht es jetzt mittlerweile schon früher los, teilweise ab 10 schon. Grundsätzlich ist es aber schon dieses Alter, wo man, glaube ich, schon auch erkennt, ist ein Kind gewillt oder hat dieses Kind diese Motivation, hat dieses Kind auch ein gewisses Talent, wenn dieser Hühnerhaufen sich mal von den ersten ein, zwei Jahren auflöst, dann merkt man schon, wer hat gewisse Technik. Aber auch da können sich Kinder oftmals später entwickeln und vielleicht mit wenig Voraussetzungen und sehr viel Ehrgeiz sehr viel aufholen. Also da würde ich gar nicht das pauschalisieren, aber eben ungefähr so mit 9, 10 sieht man auf jeden Fall Talent und spätestens mit 11, 12 dann auch diesen Ehrgeiz, weil dann gibt es so viele Ablenkungen, es kommt die Pubertät, es kommt Schule, es kommen vielleicht schon die ersten Freizeitaktivitäten. Und eins ist klar, wenn man Profi werden will, dann muss der Fußball ganz oben stehen. Und das geht gar nicht anders. Du musst verzichten, du musst dich entscheiden. Und wenn du das aber gern machst und gern verzichtest, dann fühlt es sich auch nicht als Verzicht an. Und ich glaube, da kommt dann diese natürliche Auslese zwischen Talent und Nicht-Talent, zwischen motivierten und nicht motivierten Kindern.
Bei dir kam der Ehrgeiz und die Motivation von innen. Das hat man irgendwie, also allein auf den Bildern sieht man das, mit welcher Begeisterung du da rangegangen bist. Und ich habe auch gelesen, du hast in deinem Kinderzimmer dann Poster an der Wand gehabt, allen voran von Spielern, damals des FC Bayern München. Das war dann auch deine erste Karrierestation. Du bist einfach hingefahren, glaube ich, mit einer Mannschaftskollegin und hast dich da vorgestellt. Was war das für eine Zeit?
Ja, das waren die Zeiten 2005, als Internet ja noch ganz basic war, zumindest bei uns am Land, gefühlt hat es ja 5 Minuten schon mal gedauert, bis man diese Internetseite laden hat können. Und wir sind damals auf die Internetseite der FC Bayern Frauen. Und das ist dann halt so nach und nach aufgeploppt, bis dann irgendwann gestanden ist, Probetraining für Mädels. Und da haben wir uns beworben, ich weiß nicht, ob telefonisch oder per Mail, sind jedenfalls einfach mal an der Sednerstraße 5 Stunden Autofahrt gestanden mit unseren Fußballschuhen und haben uns fürs Probetraining beworben und mitgemacht. Und aus einem Probetraining ist ein zweites worden. Da durften wir, also eine Freundin von mir, die auch schon sehr ähnlich wie ich ambitioniert war, durften wir dann auch bei der zweiten und ersten Frauenmannschaft mit trainieren und ein Probetraining machen. Und ja, the rest is history. Dann gab es eben diese Möglichkeit, zu Bayern zu wechseln. Für uns vieles aufzugeben, Schule, Familie, Freunde, für ja kaum irgendein Geld nach München zu gehen. Also es war ein großes Investment, muss man sagen, aber es war natürlich auch der große Traum.
Investment, also wahrscheinlich finanzieller Art, weil du viel selbst finanzieren musstest oder
alles. Ja, genau.
Alter, oder?
Ja, es waren eigentlich die Wohnung selbst finanzieren, das Leben in München finanzieren. Ich meine, wir haben, glaube ich, sehr sparsam oder ich auf jeden Fall sehr sparsam gelebt. Also das war jetzt dann trotzdem ein paar hundert Euro, die meine Eltern da einfach für mich aufbringen haben müssen. Und das war einfach der Preis im wahrsten Sinne des Wortes, den man für seinen Traum zahlen musste.
Das ist schon verrückt. Also ich habe jetzt diese Woche, ich glaube heute Morgen erst gelesen, Alexander Isak ist nach Liverpool verkauft worden für 145 Millionen Euro, glaube ich, waren es, weiß gar nicht mehr. Wollte Made letzte Woche für 90 Millionen nach Newcastle. Und wenn man das mit den Frauen vergleicht, jetzt einfach nur mal von den Transfersummen, dann, glaube ich, war dieses Jahr das erste Mal, wo eine Frau, ich glaube, Liverpool zu Arsenal, wo dann Olivia Smith gewechselt wurde, das erste Mal 1 Million Euro oder Dollar da als Transfer oder Ablöse. Also das sind, glaube ich, einfach andere Welten und entsprechend ist das Investment als so junge Frau, kann ich mir vorstellen, ne? Weil das da ja schon beginnt mit der Frage, werden die Spielerinnen und Spieler unterstützt? Dass das eine ganz andere Entscheidung nochmal mit sich bringt, weil du musstest von zu Hause weg. Das ist ja schon mal ein unglaublicher emotionaler Schritt, aus deiner Heimat wegzugehen und dann nochmal zu sagen, jetzt muss ich selber die Mittel in die Hand nehmen und weiß nicht, wie es ausgeht im Ende. So.
Ja, genau. Man muss dazu sagen, es hat sich heute schon vieles verbessert. Also sowohl, dass wir über Transfersummen von 1 Million reden können. Das ist ja eine Entwicklung, die erst in den letzten 2, 3, 4 Jahren passiert ist bei den Frauen. Damals gab es nicht mal irgendein Gehalt, also geschweige denn irgendein Transfergehalt oder Transfersummen. Also wir haben schon eine positive Entwicklung, das möchte ich schon sagen, auch was die Möglichkeiten für junge Spielerinnen betrifft. Es gibt schon Ausbildungszentren, es gibt auch schon junge Spielerinnen, die dann kleines Gehalt bekommen, aber zumindest damit sie vielleicht damit sich grundversorgen können. Ich glaube, darum geht's ja mal. Also wir sind da schon weitergekommen. Damals war es natürlich schon ein Faktor. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern so viel, ich sage nicht so viel Geld hatten, aber genug, damit sie mir das ermöglichen können. Und für mich war es natürlich schon ein Ziel, das dann so früh wie möglich sie davon abzulösen, nach der Schule dann in eine Ausbildung zu gehen, habe neben Fußball 40 Stunden gearbeitet, damit ich mir eben das Leben selber finanzieren kann und nicht von meinen Eltern abhängig bin. Das ist heute alles anders, aber trotzdem sind es natürlich ganz andere Sphären als bei den Männern, so ehrlich muss man sagen, als auch nicht nur bei den Männern, schon bei den Jungs. Jungs, die vom Profifußball träumen, träumen natürlich oftmals schon von ganz anderen finanziellen Zahlen. Mädels, die jetzt träumen, ja, die können von 1 Million mal träumen oder von 500.000, aber das ist alles noch greifbar. Bei Transfersummen von über 100 Millionen, das wird ja schon schwer greifbar, auch für Kinder. Insofern ist es, hat sich vieles getan, es ist noch vieles trotzdem anders. Und das Entscheidende war dennoch damals für mich, dass irgendwie dieser Traum überwogen hat, diese Leidenschaft für den Fußball und nie dieser Fokus auf das Geld, sondern eben das Einzige, wo das Geld präsent war, war eben die Tatsache, dass ich nicht von meinen Eltern abhängig sein wollte.
So, und jetzt hast du diesen großen Traum gehabt, zum FC Bayern München zu gehen, und dann hast du ziemlich zeitnah, glaube ich, ziemlich früh auch eine ernsthafte Verletzung dort gehabt. Und das finde ich jetzt spannend, weil du ja heute auch Vorträge hältst darüber, wie Führungskräfte, wie Unternehmen mit Herausforderungen und mit Rückschlägen umgehen können. Und du da ja auch so ein bisschen die Parallele ziehst zu deinen Verletzungen, zu deinen Rückschlägen, zu dem, was dir passiert ist und wie du da rausgekommen bist. Mich würde interessieren, wie man das mental angeht. Ich habe ein Schlüsselwort schon bei dir entdeckt, vielleicht gehört es da dazu, dass überhaupt mal der Antrieb, den man hat, etwas zu tun, von innen herauskommt. Du hast gesagt, es bringt eigentlich nichts, wenn einem ständig jemand von außen irgendwie Mut machen will und einem gut zuredet. Man muss auch ein bisschen selber den Willen mitbringen, da etwas erreichen zu können. Was hat dir dann geholfen in solchen Situationen darüber hinaus?
Auf jeden Fall. Und um vielleicht da einen Kontext zu geben, das war eigentlich so der Tag meines Lebens. Es hat sich wirklich Wolke 7 ähnlich und nah angefühlt. Das erste Mal mein Startelfdebüt beim FC Bayern in der ersten Mannschaft vor ausverkauftem Haus damals vor 5000 Leuten. Das war viel, Pokal-Halbfinale. Also es war angerichtet. Und dann nach 7 Minuten nur meine Verletzung, wo alles im Knie kaputt war und mir der Arzt eigentlich gesagt hat, Frau Schnaderbeck, das war's mit dem Profifußball. Und das ist nett, Frau Schnaderbeck zu sagen, weil ich war im Endeffekt noch keine Frau, sondern ein Mädchen, das weder von einem Kreuzbandriss noch von Rückschlägen gehört noch zu tun hatte. Also das war für mich wirklich, da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Da war ich wirklich, da ging es mir lang nicht gut. Das war für mich emotional extrem schwierig, weil alles, was ich damals hatte in München, wurde mir genommen. Und als 17-Jährige, wenn du keine Freunde, keine Familie um dich hast, das Schulsystem neu und schwierig ist, und dann eigentlich so der große Traum, an den du dich so festhältst, wenn der auf einmal gefühlt zerplatzt, oder so wurde es mir ja eigentlich vor oder gesagt, dann ist es ja eine enorme, das ist ja eine Krisensituation für ein Mädchen. Und ich habe habe damals nicht nur die Ressourcen, nicht nur die Strategien gehabt, auch damit umzugehen. Das heißt, ich musste mir ja voll dieser Situation stellen und bin froh, dass ich da rausgefunden habe, weil das hätte ja ganz anders auch enden können. Und habe dann schon für mich wahrscheinlich ja aus einem Naturell heraus vielleicht Strategien gefunden, die mir geholfen haben, unter anderem eben mir ein Erfolgsteam oder ein Team aufzubauen, das mich damals extrem gut gestützt hat. Also auch selektiert Freunde, wo ich schon gemerkt habe, gewisse tun mir nicht gut, gewisse tun mir gut, gewisse sind für mich da, gewisse haben nur leere Versprechen gemacht. Das habe ich schon sehr früh gelernt, wer die wirklichen Leute sind, die in mein Erfolgsteam gehören. Eine Reha, also ein gutes Umfeld geschaffen, Leute gesucht, und das habe ich auch früh verstanden, ich brauche die besten Physios, die besten Ärzte und das beste Reha-Team. Also ich glaube auch das Wissen, ich kann noch so viel Motivation mitbringen, aber ich brauche die besten Voraussetzungen. Auch das ist in der Wirtschaft mit Mentoren, Coaches, Kollegen ganz, ganz entscheidend. Nur so kann man wachsen und besser werden oder aus einer Krise herauskommen. Das habe ich auch früh verstanden. Und was ich verstanden habe, ist die Tatsache mit Zielen zu arbeiten und diese auch relativ runterzubrechen, also in Meilensteinen zu denken. Weil wenn man natürlich ein Comeback von 9 Monaten vor sich hat als Mädchen, das jeden Tag Fußballspiel gewohnt ist, dann ist es ja ein kompletter Schock und du weißt ja erstmals nicht, wie du arbeiten sollst und wie dein Gehirn arbeitet. Also habe ich auch verstanden, ich muss irgendwas finden und erzeugen, wo ich jeden Tag Spaß haben kann, wo ich jeden Tag in der Reha Erfolgserlebnisse habe, wo ich jeden Tag mich challengen kann. Und auch dieses von Tag zu Tag sich arbeiten, das hilft enorm, hat mir geholfen. Und das sind jetzt einfach ein paar Beispiele, die, glaube ich, im Berufsleben sehr, sehr wesentlich sind. Aber wenn man manchmal so überfordert ist von Krisen und oftmals gar nicht weiß, wo man steht und wie es um einen steht, dann hilft es manchmal einfach nur weiterzugehen. Gar nicht zu rennen, gar nicht sprinten zu wollen, sondern einfach nur den nächsten Schritt zu setzen. Und das ist, glaube ich, auch was ich gelernt habe.
Ich stelle mir das so schwierig vor, wenn du immer Fußball gespielt hast und wahrscheinlich jeden Tag, wenn du so viel Freude daran hast. Und dann von heute auf morgen fällt diese Bewegungsform weg. Dann zu sagen, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, und jetzt etwas zu finden, wo ich jeden Tag trotzdem Freude dran habe. Was war das in deinem Fall? Oder was war ein Ersatz für dich?
Die Freude oder die Motivation war schon die Tatsache, dass ich wieder zurückkommen wollte. Also dieser Traum vom Fußball war für mich, auch wenn es für andere dieser Traum geplatzt war, gefühlt, für mich ist dieser Traum nicht mal geplatzt gewesen, sondern ich wollte zurück. Und diese Motivation, zurückzukommen, wieder dahin zu kommen, wieder das Gefühl zu bekommen, am Platz zu stehen, das hat mich angetrieben. Also ich habe halt alles in diese Reha reingesteckt, um eben eines Tages wieder das zu haben. Das hat mich angetrieben, wahrscheinlich schon auch noch bewusster einen Fokus auf meine Schule gelegt, dass ich gesagt habe, und selbst wenn ich 3 Jahre in München war und das mit dem Fußball hat nicht geklappt, ich habe diese Schule. Das heißt, es war nicht umsonst. Ich glaube, das war für mich ein ganz wichtiges Gefühl zu sagen, ich habe nicht alles auf eine Karte gesetzt, sondern ich habe auch noch mich in anderen Bereichen entwickelt, weiterentwickelt. Und das war für mich der Startschuss damals bei dieser ersten Verletzung, permanent eigentlich neben dem Fußball mich weiterzuentwickeln, ob das dann eben mit meinem Abitur zuerst, dann mit der Berufsausbildung im nächsten Schritt, mit einem Bachelor, Master. Und so kam Ausbildung für Ausbildung, Weiterbildung für Weiterbildung dazu, und das während meiner Profikarriere, weil das fast schon ein innerer Deal war, ein innerer Pakt, den ich mit mir geschlossen habe. Und das ist aus diesen Verletzungen resultiert, weil ich nicht mit null dastehen wollte. Und natürlich ist dann immer mehr dazukommen. Und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, zu wissen, ich kann auch woanders erfolgreich sein.
Und umso schwieriger muss es sein, weil du hast gerade selber beschrieben, wenn man den Fußball ernst nimmt, und das hast du getan, und vor allem den Profifußball, dann ist eigentlich wenig Raum noch für anderes, weil du dich da so drauf konzentrierst. Umso beachtlicher ist es, dass du bis hin zum Master, ich glaube Wirtschaftspsychologie hast du studiert, das so durchgezogen hast. Irre.
Ja, ich glaube, es hat schon viel Zeit oder Disziplin, Selbstdisziplin erfordert, auch gutes Zeitmanagement, weil natürlich hat es auch Wochen gegeben, wo mit englischen Wochen im Fußball, also mit 3 Spielen in der Woche und Trainings wenig Zeit blieb. Und da muss man sich halt entscheiden, ob man abends sich vor dem Fernseher setzt oder vielleicht noch an den Computer geht oder ans Buch sich setzt. Und das sind diese 2-3 Stunden, die man schon immer findet. Und wo man dann halt auch entscheiden muss, in der Sommerpause nicht 5 Wochen nur am Pool zu liegen, sondern jetzt übertrieben und überspitzt gesagt, sondern dann muss man halt lernen. Und ich sage immer, von nichts kommt nichts, und Fleiß wird belohnt. Und ich glaube, wenn man es möchte, schafft man es auch während dem Profisport. Man braucht es dann natürlich auch immer wieder Periodisierung, dass man dann in den Hochphasen des Sports auch Kopf haben darf für den Sport, um dann vielleicht in den entspannteren Phasen des Fußballs, in der Vorbereitungszeit, dass man da vielleicht wieder mehr für die Bildung investiert oder in die Bildung.
Ja, und dann hattest du ja, ich meine, das war ja nicht deine einzige Verletzung. Ich glaube, 8 Operationen hattest du insgesamt am Knie über den Verlauf deiner Karriere. Warst in der deutschen Liga, in der Bundesliga und auch in der englischen sehr erfolgreich. Und dann hattest du ja eine Aufgabe als Kapitänin, das finde ich unfassbar spannend, in der österreichischen Nationalmannschaft. Was ist das für eine, vielleicht nochmal für eine ganz andere Aufgabe? Also zum einen das Nationalteam, das sich ja nochmal unterscheidet von dem täglichen Brot sozusagen. Ja. Und dann würde mich total interessieren, was macht denn eine Kapitänin aus? Also neben den offensichtlichen Aufgaben, wo man sagt, das jetzt als Fußballfan kennt man das, ne? Da steht man so am Anstoß, man trägt die Kapitänsbinde. Richtig. Heute hat man vielleicht nochmal Verantwortung, mit dem Schiedsrichter, mit der Schiedsrichterin zu sprechen. Was hat für dich diese Rolle der Kapitänin ausgemacht?
Genau, und das ist ja, glaube ich, du hast das ganz gut beschrieben, das Offensichtliche ist es ja dann eigentlich gar nicht, was die Kapitänin ausmacht oder einen Kapitän ausmacht, sondern ich würde schon wirklich unterscheiden, dass es unterschiedliche Typen, Führungstypen gibt, wie es in der Wirtschaft ist, ist es auch im Sport, dass du die hast, die in der Kabine, vielleicht auch in der Mensa, die Ansprachen halten, die vorangehen, die besten sind in den Inspirationen weitergeben. Es gibt aber die leisen Führungspersonen, die stillen Leader sozusagen, die einfach mit Haltung, mit Leistung vorangehen, am Platz, neben dem Platz, auf die du dich 100% verlassen kannst. Deswegen will es jetzt gar nicht in eine Schublade stecken, aber ich glaube, eine Sache ist entscheidend für erfolgreiche Personen und Erfüllungspersonen, dass man sich selber treu bleibt, dass man sich selber seinen Weg gehen kann, authentisch bleiben kann und sich treu bleiben kann. Was ich damit sagen will, ist, ich habe für mich gemerkt, dass für mich Verantwortung, Kapitänsverantwortung bedeutet, nicht nur auf dem Platz Leistung zu bringen, sondern auch außerhalb des Platzes Verantwortung zu übernehmen. Beispielsweise, wenn es darum geht, meine Stimme in der Öffentlichkeit zu nutzen, wenn es darum geht, in Vertragsverhandlungen meinen Mund aufzumachen und harte Gespräche zu führen. Das waren harte Verhandlungen, wo ich als einzige Frau mit Männern und Vorurteilen gesessen bin, und dann musst du Argumente suchen und Gegenargumente. Und das habe ich mir schon als Aufgabe genommen, da eben auch für Gleichberechtigung einzustehen, nicht nur für den Sport. Das jetzt als Beispiel. Und das war, weil das meiner Wertewelt entspricht. Nur so konnte ich mir eigentlich treu bleiben. Auf dem Platz war es für mich eigentlich immer auch klar, dass ich als Vorbild vorangehen möchte. Ich kann jetzt nicht von meiner Mitspielerin erwarten, dass die jetzt richtig Gas gibt, wenn ich selber nicht Gas gebe, wenn ich mich selber nicht gut vorbereitet habe, wenn ich nicht selber jedes Training, vielleicht vor dem Training in den Gym gehe, noch meine Extraübungen abliefere. Ich glaube, das schafft ja Eindruck bei den Jungen vielleicht, bei den Neuen. Und das war mir immer wichtig, da irgendwie schon ein Vorbild zu sein. Und letztendlich, und das war vielleicht so ein dritter Punkt, wo ich gewusst habe, so, das bin ich, das ist entspricht meiner Wertewelt und meinem Leadership-Style, alle in ein Boot zu holen. Ich glaube, ich habe gern Verantwortung übernommen, aber ich habe die gern auch weitergeben und ich habe gern auch alle teilhaben lassen. Und mir war schon immer wichtig, eine gute Stimmung zu sorgen, weil ich habe gemerkt, wenn ich die Neuen, die Jungen, die Verletzten, die vielleicht so ein bisschen am Rand stehen, wenn ich die ins Boot hole, wenn ich denen ein gutes Gefühl gebe, dann wird die Mannschaft davon profitieren. Dann werden wir als Mannschaft stärker sein, dann werden wir ein besseres Teamgefüge haben. Und ich glaube, das ist schon was mir ganz gut gelungen ist, da immer für das zu sorgen und dass jeder sich als Teil gefühlt hat und als wichtiger Teil.
Ich finde das bei dir besonders spannend. Das zieht sich jetzt als Außenstehende, wenn ich dich beobachte, so als roter Faden irgendwie auch durch dein Leben, dieser Wunsch, Vorbild zu sein, dieser intrinsische Wunsch, auch Verantwortung zu übernehmen. Du hast das dann auch im privaten Umfeld gemacht. Das war jetzt, glaube ich, vor knapp fünf, sechs Jahren, als du dich öffentlich geoutet hast. Du liebst eine Frau, ihr habt geheiratet, ihr habt ein gemeinsames Kind. Also du nimmst es in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen wahr, diese Verantwortung. Und das erlebe ich bei dir zu sagen, wenn ich das nicht vorlebe, wenn ich nicht darüber spreche, wenn ich nicht einen Beitrag leiste, wie soll dann sich irgendetwas verändern? Wie soll etwas besser werden? Das finde ich eine schöne Führungsdefinition, zu sagen, sich erstmal zu fragen, wer bin ich eigentlich, wer will ich sein? Und sich dann auch zu trauen, und deswegen habe ich eingangs von Mut gesprochen, weil das ist, glaube ich, eine wichtige Zutat, sich dann auch zu trauen, diese Person zu sein. Und gerade als Mensch, der vielleicht in der Öffentlichkeit steht und der dann eher nochmal bewertet wird dafür.
Genau, weil es wäre natürlich, muss ich schon ehrlich sagen, jetzt Stichwort Outing, einfacher gewesen, der leichtere Weg zu sagen, ich konfrontiere mich jetzt nicht damit und mein privates Umfeld weiß es und das war's. Aber es hätte sich auch für mich nicht richtig angefühlt, vor allem als öffentliche Person, vor allem als jene, die vor anderen Vorträge hält und die darüber spricht, wie wichtig es ist, sich selbst treu zu bleiben. Ich bin da wirklich an den Punkt gekommen, wo ich mir selber nicht mehr zuhören habe können, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein, dass ich da predige und eigentlich einen wichtigen Teil von mir verheimliche, wenn mich wer fragt. Und deswegen war es für mich die einzige Möglichkeit, auch das so zu machen, das Einzige, das sich richtig angefühlt hat. Und ich glaube, so haben sie für mich viele Dinge dann auch und viele Entscheidungen später ergeben, von selbst ergeben, einfach nur sinnvoll, ob das dann Entscheidungen für oder gegen etwas war, weil es muss irgendwie immer mit meiner Wertewelt zusammenpassen, auch mit meinen Zielen, bin ich auch ganz ehrlich, also ich mache nichts, dass das nicht passt zu mir, zu dem, wie ich eingestellt bin, zu dem, was ich erreichen möchte und eben, das immer, wo ich ehrlich sagen kann, das mache ich gern, das mache ich von Herzen und da kann ich zu 100% dahinter stehen und ich glaube, das ist schon in vielen Bereichen, im Privatleben, im Berufsleben, hilft mir das, dieser ja, dieser Zugang einfach, weil es mir hilft, einfach leichter Entscheidungen zu treffen.
War das in dem Fall eine Entscheidung, die ihr gemeinsam getroffen habt, oder ist es in dir herangewachsen, dass du sagst, du hast da eine Inkongruenz gespürt und du willst dir selbst treu bleiben, oder ist das gemeinschaftlich entstanden?
Na, es war schon eine Entscheidung von mir, um ehrlich zu sein. Also so eine Entscheidung, glaube ich, kann nicht von außen kommen, kann dich auch keiner zwingen, und ich glaube, das hätte auch nicht funktioniert, wenn dich jemand outet und wenn dich jemand zu einem Outing zwingt, weil dann kommt es nicht von dir. Und das ist, glaube ich, das wollte ich immer von selber machen, und das hat, glaube ich, meine Frau schon verstanden, oder damals meine Freundin, das kann sie gar nicht erzwingen oder gar nicht sich wünschen, das muss kommen, und es ist dann auch kommen, und das war dann irgendwie ein natürlicher Schritt von mir. Natürlich war sie ein Teil davon, aber, und sie hat mich unterstützt darin, aber letztendlich war schon der Wunsch und der, ich sag gar nicht, das war kein Antrieb, aber dieses Gefühl ist von mir heraus entstanden. Weil letztendlich musste ich ja mit den Konsequenzen leben, und die habe ich ja zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, als ich mich geoutet habe. Also es hätte ja zig negative Auswirkungen und Konsequenzen für meine berufliche, öffentliche Karriere, für mich als öffentliche Person in den Medien auch haben können. Davor habe ich schon Riesenangst gehabt. Ich glaube, vor diesem Shitstorm habe ich am meisten Angst gehabt, was das vielleicht für eine Welle auslösen könnte, die mir dann komplett emotional bricht. Und das ist schon, diese Ängste zu spüren, das ist schon, das war kein schönes Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe auch gewusst, ich kann das nur machen zu einem Zeitpunkt, wo ich einen Abstand vom Fußball habe und wo ich in einer absoluten sicheren, in einem sicheren Umfeld bin. Und das war damals mit meiner Frau, als ich zu meiner Familie heimgeflogen bin. Ich wusste, wenn jetzt was losgeht, dann schaffe ich das allein nicht. Dann brauche ich Leute um mich, die mich stützen, unterstützen und auffangen. Das war dann Gott sei Dank nicht der Fall, aber nur damit man auch so versteht, wie mein Gedankenprozess da auch war, wann man das macht, wie man das macht, wo man das macht und so weiter.
Wie sahen die Konsequenzen denn aus? Du hast vorhin gesagt, man kennt die Konsequenzen nicht. Jetzt kennst du sie.
Jetzt kenne ich sie. Zumindest bei mir war es wirklich durchwegs fast, ja, durchwegs positiv. Also es war natürlich enorm, was das medial an Wellen geschlagen hat. Also in den deutschen und englischen Medien hat man das auch aufgenommen und Outing hin und her, und das war schon fast krass eigentlich. Es war schön, dass es so viel positive Rückmeldungen und Support gab, das merkt man ja. Und ob das Kommentare waren, ob das Nachrichten waren, das hat schon gestärkt, muss ich echt sagen. Das gibt dir auch das Gefühl, es ist okay, dass du so bist, wie du bist, und Leute finden es gut, dass du diesen Weg gehst und zu dir stehst. Deswegen war das fast durchwegs positiv, und ja, so diesen Face-to-Face-Kontakt habe ich eh nicht so stark dann gehabt, weil das war Weihnachten mit der Family, also so wirklich konfrontiert bin ich dann eh nicht direkt worden, und als ich dann wieder im Fußballumfeld war, sind schon wieder 2 Wochen vergangen, dann ist es ja eh nicht mehr so frisch für viele.
Ich kann es mir nur vorstellen, vielleicht kannst du es bestätigen oder widerlegen, dass das ein unglaublich befreiendes Gefühl dann vielleicht auch ist, dass man sagt, ich muss mich nicht verstecken, ich muss auch keine Ängste mehr haben, dass irgendjemand das auf anderen Wegen herausfindet, dass, also so dieses, jetzt bin ich, wer ich bin, und ihr wisst, wer ich bin, und jetzt könnt ihr damit umgehen, wie ihr wollt. Natürlich freue ich mich, wenn eher bestärkende Worte kommen, aber wenn halt auch die Ablehnung kommt, dann bin's halt trotzdem immer noch ich, und so ein bisschen so eine Befreiung.
Genau. Und das trifft es auch sehr gut. Jetzt wisst ihr endlich, wer ich bin. Es haben ja natürlich einige Personen aus meinem Umfeld schon gewusst, aber es hat noch immer Personen gegeben, denen ich nicht die Wahrheit gesagt habe, denen auch ich die Wahrheit bewusst vorgehalten habe und da wahrscheinlich auch indirekt gelogen habe. Und das war kein gutes Gefühl dann mehr. Ich war dann fast 30 Jahre und nicht mehr Teenager, wo man das irgendwie darauf auch zurückführen kann. Das hat sich dann eben falsch gefühlt, und so habe ich dann einfach das Gefühl gehabt, ja, jetzt ist es raus und jetzt wisst ihr es alle und jetzt braucht ihr mich auch nicht mehr fragen um meine private Situation. Die Frage habt ihr jetzt da. Wenngleich, um ehrlich zu sein, das schon noch ein Prozess war, als du dann das erste Mal sagst, ja, und das ist meine Frau, das ist meine Freundin. Und es war ja, es ist nicht so, dass das für mich dann so selbstverständlich und einfach war. und auch in der Öffentlichkeit dazu zu stehen. Das ist dann immer einfacher geworden, aber das war auch da noch ein Prozess, das dann auch wirklich auszusprechen, das dann auch zu leben, das dann auch ja dahinter zu stehen.
Und
es gab dann halt kein Zurück mehr und das war gut so.
Ja. Und dann der nächste Schritt, Hochzeit und dann auch mit dem gemeinsamen Kind. Ist das dann schon leichter gefallen, dass ihr gesagt habt, so und jetzt, die Menschen kennen uns, die wissen das jetzt und das ist jetzt unser Weg, dass da die Hürde nicht mehr so...
Ja, das war dann wirklich dieses erstmals sich endlich sein zu können, wer man ist. Das war die Hürde, die dann für alles andere da ja den Weg geebnet hat und alles, was danach kommen ist mit Hochzeit, Kind, das war so selbstverständlich und so normal für mich, für alle, schätze ich mal, rund um uns, dass das einfach gar nicht mehr überdacht wurde für mich. Und das hat mir ja eigentlich dann auch gezeigt, wie wichtig dann dieser Schritt war.
Jetzt bist du ja auch als Speakerin unterwegs, machst Workshops auch, hältst Vorträge und das Thema so Diversität, Diversity ist ja gerade unglaublich im Kommen. Und da stelle ich mir die Frage, ich meine, das ist in Unternehmen ja genau das Gleiche. Überall, wo Andersartigkeit da ist, das muss ja gar nicht in der Sexualität sein. Das kann ja nur in der politischen Meinung sein, in der Ansicht zu einem bestimmten Thema. Überall da, wo Menschen anders sind, scheint uns das irgendwie, ich weiß es nicht, was es tut. Es macht uns Angst, es löst eine gewisse Unsicherheit aus. Also wir versuchen ja irgendwie, diese Vielfalt so ein bisschen zu vermeiden, auch wenn wir es von uns selbst jetzt gar nicht sagen würden. Was glaubst du, steckt da dahinter, dass wir eher versuchen, doch Gleiches zu Gleichem und wenig Vielfalt zuzulassen?
Ich glaube schon, dass es ein Stück weit auch menschlich ist, dass alles, was neu ist, irgendwie Angst macht. Alles, was man erkennt, vielleicht auch manchmal Konfrontation, manchmal Unwohlsein bedeutet. Und ich glaube, das ist auch okay, wenn man das weiß. Aber ich glaube, wichtig ist der Schritt dann auch, sich selbst immer wieder zu reflektieren. Und auch mit sich selber dann einzuchecken und zu sagen, eigentlich habe ich da jetzt schon ein gewisses Vorteil gehabt. Eigentlich bin ich da jetzt vielleicht unfair und nicht ganz offen. Und das ist nicht richtig und das ist nicht gut. Und ich glaube, das muss der richtige Schritt sein. Und dafür ist ein Unternehmen, glaube ich, schon mitverantwortlich, zu sagen, wir leben eine Unternehmenskultur, wo man aufzeigt, dass es unterschiedliche Meinungen, Herkünfte, Sexualitäten, Geschlechter etc. gibt. Und das ist okay. Und dass man auch Raum gibt für all diejenigen und dass jeder irgendwie so seinen Platz hat. Ich glaube, das ist das Schwierigste, diese Hürde oder diese Schwelle zu überwinden. Aber ich glaube, das kann nur mit Bewusstsein erfolgen. Das kann nur erfolgen, indem, dass man diese Leute vor die Bühne holt, auch Geschichten hört, Leute zusammenbringt. Weil ich glaube, eines, was wir auch wissen, ist, dass Menschen so ticken, wenn wir mal jemanden mögen, mögen wir diese Person. Und es ist dann schwierig, jemanden nicht zu mögen, nur weil wir plötzlich wissen, diese Person liebt jemanden anders, ist jetzt vielleicht aus einem anderen Land, als ich mir gedacht habe. Das ist, deswegen ist es schon wichtig, Leute zusammenzubringen und einfach auch diese Barrieren zu brechen und Bewusstsein zu schaffen. Aber eben, es ist, glaube ich, schon ein Stück weit menschlich auch, dass das oftmals Angst der Faktor ist. Aber ja, ich glaube auch Reflexion, das kann ich jetzt noch mal bestätigen, ist da auch ein wesentlicher Schlüssel, um auch ja sich selbst da immer wieder mit Vorurteilen, dass man die dann für sich selbst abbaut.
Ich finde es schön, dass du sagst, dass Menschen, die vielleicht so innerlichen Widerstand gegen die Vielfalt haben, das oftmals gar nicht böse meinen. Das sind ja keine bösen Menschen, die jetzt jemand anderem was Böses wollen oder die diesen Menschen nicht ihr Glück gönnen. Es ist oftmals ja so ein, ja, es kann ein Angstgefühl sein, etwas Bedrückendes, etwas, was so im Unterbewusstsein da ist, was aber nicht heißt, dass ich jemand anderem etwas Böses möchte. Auch wenn natürlich hinterher, das muss man auch dazu sagen, das vielleicht so ankommen kann bei manchen Menschen. Das heißt, es braucht, du sagst, eine gewisse Selbstreflexion und es braucht auch, dass wir diese Vielfalt sichtbar machen. Ist das vielleicht im Abschluss dein?
Genau so ist es und ich glaube schon auch der Klassiker ist, ich habe es ja nicht böse gemeint und das wahrscheinlich die meisten meinen es nicht böse, aber genau das meine ich. Es gibt Vorurteile und es gibt viele, die es nicht böse meinen und das ist auch in Ordnung. Aber der nächste Schritt muss eben sein, dass man sich reflektiert und erkennt, auch wenn man es nicht böse meint, kann es vielleicht für jemanden verletzlich sein. Und dass man sich hinterfragt, dass das, was man denkt, sagt, tut, dass das aber, auch wenn man es nicht böse meint, für anderen böse sein kann. und dass man sich so auch verändert. Deswegen meine ich, ist diese Reflexion ganz wichtig, dass man an dem Punkt ist, wo man nichts böse meint, wo man vielleicht auch mal Angst hat, dass man dort ist, ist das eine, aber man muss über die Reflexion in den nächsten Punkt kommen, wo man dann auch Verhaltensweisen überdenkt, Kommunikation überdenkt, was vor 30 Jahren ganz normal war, ist vielleicht heute einfach nicht mehr normal. Und ob man es böse meint oder nicht, aber man muss dann einfach auch irgendwie sich selber entwickeln. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr entscheidend und auch was ich immer wieder so beobachte.
Mhm. Schön. Also finde schön die Unterscheidung. Etwas nicht böse meinen und trotzdem aber die Verantwortung für die Wirkung zu übernehmen. Also sich nicht dadurch rauszureden, zu sagen, es war gar nicht böse gemeint, du brauchst es gar nicht persönlich nehmen. Da darf man es halt nicht dabei belassen, weil ob jemand anderes etwas persönlich nimmt oder nicht, das haben wir schon auch mit dem in der Hand, wie wir selbst etwas kommunizieren.
Genau.
Spannend. Magst du uns zum Abschluss noch einen kleinen Ausblick geben? Ich erlebe dich als so ambitionierten Menschen. Du hast auch von Zielen gesprochen. Was steht für dich an in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren? Hast du Ideen, Pläne?
Ja, ich glaube, man sieht so halb verschwommen hinten bei mir im Flipchart. Also bei mir gibt es nach wie vor Ziele. Ziele motivieren mich unglaublich, auch manchmal zurückzublicken. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, mal zu schauen, was hat man schon geschafft, wo steht man, was möchte man noch schaffen. Das ist für mich motivierend. Was möchte ich machen oder was steht an? Ein Projekt steht in der Pipeline, über das ich gar nicht noch reden kann, aber das für 26 ja geplant ist. Aber was ich vorerst sicher noch weiterhin forcieren möchte, ist einerseits meine Vorträge. Sind schon sehr, sehr regelmäßig und möchte da natürlich auch sehr stark in langfristige Kooperationen und Partnerschaften gehen, wo es dann nicht nur um einmalige Impulse, sondern nachhaltige Entwicklungen, Personenentwicklungen, Talententwicklungen geht. Das kann man natürlich mit Workshops und 1:1 Coachings sehr gut begleiten und aufbauen. Das ist so ein Thema, das sicher die Zukunft noch oder was noch stärker kommen wird in meinem Fokus. Meine Arbeit als TV-Expertin, der möchte ich weiterhin nachgehen. Nächstes Jahr ist ja die Fußball-Weltmeisterschaft, bei der ich hoffentlich dabei sein werde. Hoffentlich auch mit österreichischer Beteiligung. Nach, glaube ich, 28 Jahren wäre das wieder natürlich für uns als Land Österreich auch ganz wichtig gesellschaftlich. Das sind so die nächsten Dinge und ich glaube, alles andere kommt. Ich bin sehr gern auch weiterhin immer aktiv auf der Suche nach Kooperationen. Und das meine ich jetzt gar nicht im Sinne der Akquise, sondern ich bin offen für das, was auch kommt. Bin ja auch auf LinkedIn sehr aktiv mit meinem Newsletter, weil es mir einfach auch wichtig ist, so Community klingt oft ein bisschen abgedroschen, aber schon auch mit Leuten, die wirklich ein Interesse haben, das auch zu verfolgen, die an den Inhalten interessiert sind, da wirklich Mehrwert zu bieten und vor allem auch auch ehrlichen, authentischen Content, der von mir kommt, der nicht von ChatGPT erarbeitet und vorprogrammiert ist, sondern der aus meiner Seele und aus meinem Kopf gesprochen geliefert wird. Das ist, glaube ich, einfach auch was ich mir beibehalten möchte.
Schön, das ist doch einerseits ein schönes Schlusswort und andererseits auch ein schöner Aufruf an die Menschen, wer jetzt Ideen bekommen hat oder Ansatzpunkte oder sagt, das wären doch gute Möglichkeiten, einfach sich auch mal auszutauschen. Manchmal weiß man ja gar nie, was daraus entsteht. Ich habe dich ja auch angeschrieben, das ist, glaube ich, jetzt auch schon sicherlich ein Jahr her. Und dann haben wir auch ein bisschen überlegt und dann sind Ideen daraus entstanden. Und ich glaube, so kommt es manchmal, dass man gar nicht unbedingt weiß, was ergibt sich jetzt aus einer Begegnung, sondern einfach vielleicht offen da reingeht und sagt, oh, guck mal, da haben wir tatsächlich Schnittstellen, von denen wussten wir vorher gar nichts. Jetzt kann man schauen, wo die uns gemeinsam hinführen.
Genau. Ich glaube, das vielleicht einfach noch abschließend dazu, die beste gemeinsame Schnittstelle ist schon, wenn man die gleichen Werte, die gleichen Ziele als von innen heraus lebt. Und da spreche ich jetzt nicht nur über strategische, finanzielle Ziele und inhaltliche Ziele, sondern was ist einem wichtig als Unternehmen, als Organisation? Für was steht man? Für was steht man nach innen, nach außen? Ich glaube, das ist auch für mich was die Voraussetzung ist. Und wenn das aber gegeben ist, dann macht vieles andere so viel mehr Spaß und dann passt vieles einfach sehr gut zusammen und dann fühlt sich oft gar nicht wie Arbeit ein, sondern das ist dann einfach oftmals so inspirierend und das ist vielleicht einfach noch abschließend dazu ganz, ganz wichtig.
Ja, und dann kommt auch, um zum Anfang zurückzukommen, auch der Antrieb von innen heraus. vielleicht oftmals gar nicht, dass das einen jemand pushen muss, sondern dass man sich selbst vielleicht nochmal eine Stunde hinsetzt und sagt, das will ich jetzt fertig machen, weil das ist mir wichtig.
Und genau.
Schön.
Elisa.
Vielen, vielen herzlichen Dank für das spannende und inspirierende Gespräch. Ich bin dir nicht nur dankbar für die Inhalte, sondern auch und allem voran für dein Sein, für dein Wesen, für nicht nur die Texte, die du schreibst, die sehr authentisch sind und die zeigen, dass du Interesse an Menschen hast, sondern auch, dass das wirklich sichtbar wird, wenn man mit dir in Kontakt ist. Das ist eine ganz große Bereicherung. Vielen herzlichen Dank.
Und das ist sehr lieb. Danke für die Worte und das ist die schönste Wertschätzung, wenn man oder das schönste Feedback, das man bekommen kann und das mir viel bedeutet. Dankeschön.
Gerne.
Danke auch für deine Zeit.